Wir unterbrechen diesen Cast für eine Eilmeldung. Wie wir aus zuverlässigen Quellen erfahren haben, sucht der BISA-Cast wieder nach neuen, motivierten Praktikanten. Wer gerne einmal hinter die Kulissen blicken und selbst bei einem Cast dabei sein möchte, kann sich jederzeit bewerben. Vom BISA-Cast selbst heißt es, dass sie mit dieser Aktion etwas frischen Wind in die Casts bringen wollen. Es hätte nichts damit zu tun, dass das Team faul wäre und Arbeit abwälzen wollte. Der Kaffee würde auch ohnehin von einem eigens ausgebildeten Barista zubereitet und bedürfe so keiner Zubereitung durch die Praktikanten. Das waren die Nachrichten und jetzt der BISA-Cast. Sag mal, Basti.
Ja, Schwami?
Hast du schon mal ein Déjà-vu gehabt?
Ja, und irgendwie habe ich gerade wieder eins.
Es ist irgendwie merkwürdig. In letzter Zeit sehen wir beide uns irgendwie öfter, oder?
Ja, doch, zumindest vor dem Mikro, da hast du recht.
Ja, für alle Unbeteiligten, rein geschäftlich natürlich nur.
Ja.
Ich weiß nicht, irgendwie ist das Raupi drin bei uns, oder das Wurmpel, je nachdem, wie man es haben möchte, weil wir sind schon wieder nur zu zweit.
Ja.
Aus irgendwelchen kosmischen Gründen.
Ja, unvorstellbar.
Ist halt leider nun mal so, dass wir hier halt ein Thema haben, wo A, nicht alle mitreden können.
Und B, auch nicht alle da sind.
Genau, das oder beziehungsweise funktionierende Ausrüstung haben oder sowas. Also ja, es ist halt leider eine Verkettung, wie sagt man so schön, Verkettung unglücklicher Umstände, dass wir hier jetzt wieder nur zu zweit sind. Das wird
hoffentlich.
Wir mussten deswegen extra ein Cast-Thema tauschen.
So sieht es aus.
Ja.
Weil eigentlich wäre dieser Cast ja jetzt, also heute 72, aber eigentlich wäre das Thema für 73 gedacht gewesen.
Nein, ich glaube sogar für 4 oder 75. Das ist, glaube ich, November, jetzt im November. Das Thema, was wir jetzt eigentlich hatten, ist jetzt im November gelandet.
Ja, genau.
Also wir haben ein bisschen umstaffeln müssen, weil, blöd.
Blöd, so sieht's aus. Und um dieses Mal die schlechte Anmoderation vom letzten Mal fortzusetzen, dieses Mal sind wir dick besiedelt, nicht wahr?
Besetzt. Ja, so ein bisschen, ja, also wir werden uns auf jeden Fall auch Mühe geben, dass wir das einigermaßen hinkriegen, hier zu zweit, dieses Thema, dass wir jetzt sehr lange rumgeredet haben, sehr lange, und zwar 2 Minuten, glaube ich.
Ja, aber es ist ein kurzes und knackiges Thema, also Schwammi ist kurz, ich bin knackig.
Im Vergleich zu dir, ich bin über dem Durchschnitt eigentlich von meiner Körpergröße.
Gut, ist auch wieder wahr.
Aber ja, liegt auch daran, dieses Thema heute, dass die Vorlage, mit der wir arbeiten, auch eigentlich ziemlich kurz und knackig ist, nämlich 4 Folgen a 22 Minuten, so 20, 22 Minuten, irgendwie sowas.
Ja.
Es geht nämlich um Pokémon Origins, beziehungsweise einen Vergleich zwischen Pokémon Origins und der Vorlage, nämlich Pokémon Rot und Blau.
Doch, die meisten haben es vielleicht mitgekriegt und für die, die es nicht mitgekriegt haben, um was geht's da eigentlich? Im Endeffekt Pokémon Origins, wenn man es aufs Deutsche übersetzt, das ist der Anfang, der Beginn, die Wurzel.
Ursprünge wäre die wörtliche
Ursprünge,
Übersetzung.
Genau. Das hat einfach damit zu tun, eingefleischte Fans wissen, dass der Anime und die Spiele nicht unbedingt immer 1:1 zu vergleichen sind.
Nicht unbedingt immer, das ist sehr nett gesagt.
Ja.
Eigentlich gar nicht.
Ja, gar nicht. Und da haben sich die Macher in Japan gedacht, Mensch, wir sollten mal ein Anime rausbringen, der wirklich 1:1 auf dem Spiel basiert.
Ja, das hat auch mehr oder weniger gut geklappt dann. Also es gibt die Unterschiede, wenn man es jetzt mal ganz betrachtet, mal so vorneweg vielleicht, die Unterschiede zwischen den Spielen und Origins sind nicht so groß wie zwischen den Spielen und dem Anime. Aber es gibt trotzdem ein paar Unterschiede und wir werden dann so nach und nach so ein paar kleine Unterschiede aufdecken, die es da gibt. Aber sie halten sich schon sehr stark an der Spielevorlage.
So ist es. Denn Origins spielt eigentlich zur Zeit von den Editionen Rot, Blau und Gelb, also sprich der ersten Generation.
Ja, beziehungsweise Gelb müsste man einklammern, weil
Anführungszeichen, genau. Man muss allerdings dazu sagen, es sind eigentlich eher so auch technisch Elemente von Feuerrot und Blattgrün mit dabei.
Mhm.
Plus ein Element, was tatsächlich erst seit X und Y existiert.
Genau, und das sind halt so dieses letztgenannte Element, das ist so ziemlich der größte Unterschied, den es gibt.
Genau. Alles andere
orientiert
sind die
sich sehr am
Unterschiede,
Spiel. genau, ansonsten sind die Unterschiede eigentlich verschwindend gering, aber es gibt trotzdem ein paar, zum Teil auch ziemlich lustige Unterschiede.
So sieht's aus. Aber ich würde sagen, wir fangen mal in Folge 1 an. In
Genau.
Folge 1 trifft der Trainer Roth auf Professor Eich. Kann man so eigentlich sagen, oder?
Wurde dir in deiner Ausbildung irgendwie nicht beigebracht, frei zu sprechen? Das klingt jetzt irgendwie so abgelesen.
Ich habe in meinem Kopf erst mal einen Satz zusammenlegen müssen.
Ach so, ja,
Der
okay.
Satz ist entstanden, als ich ihn gesprochen habe, deswegen.
Das ist schön, aber freisprechen. Es klang nicht sehr überzeugend.
Okay, ich versuche es nochmal. Roth trifft in der ersten Folge auf Professor Eich.
Ich habe mein Handy
Klang
nicht auf stumm
das?
geschaltet.
Ah!
Aber egal, das ist lustiges Dings und so. Lasse ich jetzt einfach mal.
Mach das.
Ja, genau. Er trifft auf, ja. Der geht irgendwie genauso los wie die erste Folge vom Pokémon-Anime.
So sieht es aus. Was man allerdings auch gleich dazu sagen muss, in Origins haben sie tatsächlich auch Elemente von dem Spiel übernommen. Wenn man sich die erste Folge anguckt, ist es so, als würdest du tatsächlich im Game Boy die blaue oder rote Edition das erste Mal starten mit diesem kleinen Auswahlmenü. Und so fängt auch jede Folge an. Also bei
Das.
der ersten Folge wird der Spielstand halt sozusagen das erste Mal gespeichert und im Laufe der Serie wird es halt immer wieder ab diesem Spielstand geladen.
Ich meine mich sogar erinnern zu können, dass das sogar mit dieser kleinen Anfangssequenz losgeht, die Folge 1. Also dieses
Genau.
Nidorino gegen Gengar, diese Gengar gegen Nidorino-Geschichte.
So sieht es aus.
Die
Das kommt
auch
natürlich am
in den
Anfang mit.
Spielen, ja.
Genau. Ach, da werden Erinnerungen wach. Wie es dann wahrscheinlich man sich so denken kann, trifft der Trainer Rot auch innerhalb kürzester Zeit auf den Trainer Blau.
Ich liebe diese Namensgebung. Ich liebe sie einfach.
Ja, es ist so. Die haben nicht nur die Originalnamen aus dem Spiel übernommen, die haben sogar tatsächlich die Originaldialoge aus dem Spiel übernommen.
Ja, beziehungsweise die sind halt in der Übersetzung klingen sie halt dann ein bisschen anders. Es ist nicht ein Wort für
Ja,
Wort übernommen,
aber im
sondern
Endeffekt, es sollen eigentlich die gleichen Texte sein, wie sie im Spiel vorkommen.
sinngemäß, ja, sinngemäß. Und wo du gerade sagst, Text, das ist auch, ich würde fast sagen, mit den Sechst-Generation-Elementen, ich will es jetzt nicht spoilern, aber weiß eh jeder, was gemeint ist, ein sehr großer und wichtiger Punkt und Unterschied zu den Spielen ist, dass Rot spricht.
So sieht es aus.
Das ist ein Novum der Pokémon-Serie, dass ein Hauptcharakter spricht. Wir hatten es in X und Y, dass du in den Textboxen nicht nur Ja und Nein hattest, sondern auch wirklich Sätze irgendwie zur Auswahl hattest. Aber jetzt, dass man das hier jetzt wirklich mal sieht, dass ein Protagonist wirklich spricht, ist ein Novum. Wenn man jetzt vielleicht mal die Protagonisten, die in dem Anime vorkommen, ausklammert, wenn man den Anime gesondert betrachtet, dann ist Rot hier der erste Protagonist, der wirklich redet und nicht nur wie in Gold und Silber und Kristall in Punkten sich äußert.
Ja, Punkte sind einmal eine sehr aussagekräftige Antwort gewesen.
Ja, vor allem mit einem Level 81 Pikachu, da brauchst du auch nicht viel zu sagen, glaube ich. Das,
Nö. Ich glaube, da redet Pikachu den größten Teil und zwar mit Elektroattacken. Ja, ich muss allerdings dazu sagen, ich persönlich hätte es blöd gefunden, wenn ich mir den Anime angucke und der Charakter Rot nicht ein Wort spricht. Also ich finde, bin der Meinung persönlich, sowas passt nicht in einem Anime rein.
Ja, vor allem wäre das auch eine Verschwendung der guten Synchro gewesen. Die Synchro ist wirklich superb. Von Pokémon Origins. Ich bin zwar ein bisschen traurig, dass er nicht dieselben Sprecher, also für Rocko jetzt zum Beispiel, nicht denselben Sprecher genommen haben wie im Anime. Aber dadurch, dass es ja zwei verschiedene Sachen sind, konnte ich drüber hinwegsehen und der Sprecher für Rocko war jetzt nicht so schlecht.
Nein, also das haben sie wirklich tatsächlich sehr gut gemacht.
Apropos Rocko, vielleicht gleich, wo ich schon mal dabei bin.
Ja.
Ist ja einer der wenigen Charaktere, jetzt misst die vielleicht auch noch, die im Anime vorkommen, die auch in Origins vorkommen. Die Designs haben sich ein bisschen geändert. Also die Designs, wie man sie kennt aus dem Anime oder aus den Spielen, spiegelt Origins nicht ganz so wider. Origins hat einen neuen Artstyle bekommen. Ja, deswegen, Rocko sieht auch ein bisschen älter aus, sieht ein bisschen erwachsener aus, ein bisschen Arena-Leiteriger. Ist doch ein Wort, oder? Arena-Leiter?
Arena-Leiter, Rigger. Ich stelle mal einen Antrag beim Duden, dass ich es aufnehme.
Arena-Leiterig?
Arena-Leiter,
Sowas, also wie gesagt, der neue, der Artstyle wurde halt ein bisschen Professor Eich auch und alle, also die ganzen bekannten Charaktere sehen halt ein bisschen anders aus als im Anime.
So sieht's aus. Also ich möchte sagen, es ist so leicht ein Crossover zwischen den ersten Entwurfszeichnungen, die es von den Charakteren 1998 gab. Mit einem Hauch von Moderne, einem Hauch von Frische. So möchte ich das schon fast
Ja,
meinen.
das ist so ein bisschen der XY-Stil mit drin.
Genau. Ja, aber weiter im Verlauf der Geschichte. Wie ist ja so, wie man es kennt, wenn man sein Pokémon bekommt, wird es wahrscheinlich auch gleich innerhalb kürzester Zeit zu einem Kampf kommen. Und Rot entscheidet sich bei Professor Eich, als er sein erstes Pokémon bekommt, für Glumanda aufgrund seines Namens.
Ja,
Ja.
das, ja.
Und sein Rivale Blau, der eigentlich im Anime ja Gary heißt und im Origins auch der Enkel von Professor Eich ist, wie man erfährt. Immer der Enkel.
Ja,
Es ist immer der böse Enkel.
ist blau in den Spielen ja auch.
Eben. Und er entscheidet sich für Shiggy, um einen Vorteil gegen Rot zu haben. Und dementsprechend endet auch der Kampf.
Ja, wobei der Kampf allerdings nicht wie in den Spielen im Labor stattfindet, sondern irgendwo mitten auf einer Route. Das ist auch sehr interessant. Ich meine, die spielen zwar am Anfang im Labor drauf an, so nach dem Motto, hey, lass uns unsere Pokémon mal testen, aber der Kampf, dieser Rivalenkampf, der kommt eigentlich erst später. Und ja, Rot hat keine Chance, weil er absolut keine Ahnung hat, wie Pokémon funktioniert.
Und ich denke mal, das ist eigentlich auch ziemlich passend, denn erinnern wir uns mal alle zurück, als wir das erste Mal Pokémon gespielt haben, da saßen wir wahrscheinlich auch da. Wie funktioniert denn das jetzt?
Ja, lustige Geschichte. Als ich meine gelbe Edition bekomme, ich wusste nicht, wie Speichern geht. Ich wusste es nicht. Ich habe
Hast du ja
original,
schon erzählt,
ich
genau.
kann mich noch dran erinnern. Ich habe da gesessen in der Küche, habe das gespielt und meine Mutter wollte was von mir. Und ich wollte halt aufhören zu spielen, wollte Speichern und ausmachen. Ich wusste, das geht irgendwie, dass man speichert und sowas, das kannte ich schon. Aber ich wusste nicht, wie das geht. Und dann bin halt rum und habe gedacht, mit Leuten geredet und irgendwas versucht. Und dann ins Haus rein mit der Mutter im Spiel geredet. Und habe ich so gelesen, du solltest eine kurze Pause einlegen. Meine Mutter hat sich schon gefreut. Und dann habe ich gemerkt, oh, das Spiel geht ja noch weiter. Und ich bin verzweifelt. Ich habe, glaube ich, eine halbe Stunde gebraucht, bis ich dieses Startmenü begriffen habe.
Ja, das ist so dieser Zeitpunkt, wenn man noch nicht ganz so gut lesen kann, oder?
Ich war sechs, also ja, lesen ging. Sache ist halt nur, dass Start und Select auf dem Gameboy halt sehr weit außerhalb der Reichweite von meinem Daumen waren und ich die Knöpfe auch nie in meinem Blickfeld waren. Deswegen
Ja, hat man sie grundsätzlich übersehen, ja?
ja, das Ganze hat sich halt auf der oberen Hälfte vom Gameboy abgespielt damals. Das ist lustig, finde ich ja auch zu dem Rivalenkampf noch mal in Origins. Das finde ich so lustig, dieser wie sagen Sie es so schön, dieser Kampfrutscher. Den die da machen. Ja, sie einigen sich darauf, dass sie kämpfen und dann rutschen die irgendwie 5 Meter jeweils auseinander.
Ja.
Wie als ob sie an der Leine gezogen würden. Das ist. Ich habe schon Dinger gesehen, so Bilder, Sachen bis Pokémon Go rauskommen, Sachen, die ich lernen muss, bis Pokémon Go rauskommt. Der Battle Slide. Sieht man jemanden mit dem Armband auf der Straße? Hey, Pokémon-Kampf!
Da bekommt der Pokémon-Kampf gleich eine neue Dynamik.
Ich werde mir auch so eine Ausrufezeichen-Blase ausdrucken, mir dann über meinen Kopf halten, wenn mir ein Pokémon-Trainer ins Blickfeld läuft.
Ja,
Und dann
das
jedes Mal
machst
ein Jingle abspielen.
Das gefällt mir. Ja, was sie allerdings nichts oder was sie, also anders, die Ausrufezeichen haben sie nicht in Origins
Das
übernommen.
finde ich allerdings ein bisschen schade, aber man sieht auch sehr, sehr wenige Trainerkämpfe.
So sieht's aus. Was sie allerdings übernommen haben, ist der Lebenspunktebalken.
Das ist neu. Das hat man im Anime nie gesehen. Auch in Arena-Kämpfen, das fand ich ganz, ganz, ganz interessant. Auch mit diesen, haben die Anzeigetafeln endlich mal wirklich den Sinn gehabt. Anders als nur die aktiven Pokémon anzuzeigen, sondern wirklich auch mal mit einem KP-Balken. Das ist ganz nett. Ich weiß zwar nicht, wie man das misst oder wie das funktioniert, aber es ist da.
Also Mysterien der Pokémon-Welt hatten wir schon mal wahrscheinlich irgendwie so Infraschall, Ultraschall, keine Ahnung.
Die Pokémon sind wahrscheinlich mit einem Mikrochip aus. Ich habe keine Ahnung.
Wahrscheinlich sitzt überall ein Simsala oder ein Kadabra und durch Telepathie liest es die ganze Zeit den Stand der Pokémon und teilt dies demjenigen mit, der die Anzeige bedient oder so.
Das oder so, ja, durch Psycho.
Genau.
Wie es im Anime heißen würde, weil. Mein Lieblingsübersetzungsfehler im ganzen Pokémon-Anime ist die Psycho-Attacke, die es ja in den Spielen nicht gibt. Allein aus der Tatsache geschuldet, dass der Typ Psycho und die Attacke Psychokinese im Englischen denselben Namen tragen, nämlich Psychic. Deswegen
Aha,
daher rührt
okay.
das. Ja, Aber
Also
in
ist die
diese.
Psychoattacke eigentlich Psychokinese?
Genau, ja. Hat lange gebraucht, bis ich das rausgefunden habe. KP-Balken.
Ja.
Arena-Kämpfe. Auch eine sehr interessante Geschichte, wenn man denn sich den ersten Arena-Kampf gegen Rocco anguckt, der praktisch Roths erster großer Kampf ist und dann halt, also dementsprechend. Ich fand's ganz interessant. Das wurde auch irgendwie mal erklärt, weil normalerweise, warum soll man die Arenen irgendwie. Man kann die, könnte sie ja eigentlich in einer beliebigen Reihenfolge machen. Ich meine, wenn ich jetzt nicht in Alabastia wohne, sondern in Urania City und da anfange, dann gehe ich doch zuerst in die Arena und laufe nicht den ganzen Weg bis nach Marmoria City, um gegen Rocco zu kämpfen. Und ich finde es wirklich ganz interessant, wie die dieses System geregelt haben. Nämlich, dass der Arenaleiter sich seine Pokémon aussucht, je nachdem, wie viele Orden du schon hast. Na,
Das heißt,
Rocco geht ja hin und fragt, wie viele Orden hast du denn? Ja, keinen. Gut, dann nehme ich die beiden Pokémon.
was im Umkehrschluss heißen würde, wenn Rot zu dem Zeitpunkt schon 7 Orden gehabt hätte sich Rocko wahrscheinlich stärkere Pokémon
Ja, dann
ausgesucht.
hätte er irgendwie sein Team aus Gold, Silber, Kristall gehabt, hier mit Kaputops, Amoroso, Geowatz, Rizeros, irgendwie sowas.
Genau.
Oder halt, ne? Ja, oder Finn.
Allerdings muss man auch dazu sagen, also das System an sich, wie viele Orden du hast, dementsprechend stellt der Arenaleiter sein Pokémon-Team zusammen. Ist eigentlich logisch, wenn man das sich jetzt so betrachtet, das klingt es eigentlich logisch. Nur es gibt dazu auch eine Geschichte, wie es halt so ist. Rot hat von Professor Eich einen Pokédex bekommen mit der Aufgabe, den Pokédex zu füllen. Was Rot auch ziemlich erfolgreich in diesen 4 Folgen tatsächlich schafft. Er hat versucht, ich glaube, einen Raupi zu fangen. Oder so. Also es war auf jeden Fall, Rot hat versucht, ein Pokémon zu fangen. Und Rocco hat ihn dabei beobachtet, wie Rot kläglich scheitert. Und da hat ihn Rocco schon so ein Stück weit in die richtige Richtung geschubst. Sagen wir es mal so. Weil Rocco, als dann der Arena-Kampf fast am Scheitern war, hat er gesagt, überleg doch mal, welche Typen können dir Vorteil verschaffen.
Ist auch ganz interessant, wie Rot genau die Strategie anwendet, die, glaube ich, der Großteil der Spieler auch in den Spielen macht, wenn sie mit Glumanda anfangen, nämlich sich Nidoran fangen und dann mit Doppelkick arbeiten.
Ist eigentlich gar nicht verkehrt.
Ja, das musst du in Gelb sogar, weil anders, du kannst wenigstens noch, vielleicht noch einen Mankey, aber das lernt, glaube ich, so schnell keine Kampfattacken. Aber ja, ich habe in meiner Gelben auch immer Nidoran männlich und dann auf Level 12 trainiert, mit Doppelkick dann die erste Arena gemacht, weil geht
Du
nicht
kommst ja
anders.
sonst an kein anderes Typen vorteilstechnische Pokémon ran.
Ja, ich finde es ja immer noch so bescheuert, dass die Glumanda in den Remakes Metallklau gegeben haben, dass du dir nicht extra noch ein Pokémon fangen musst, dass du auch mit deiner Stahlattacke einen Vorteil gegen Rocko hast. Das ist.
Wo es einfacher auch geworden ist über die Jahre, ist Fähigkeiten oder eventuell auch schlechter, weil in Origins gibt es ja keine Fähigkeiten, dadurch, dass ja die Fähigkeiten erst in der 3. Generation eingeführt worden sind.
Ja, wenn man sich mal den Rest anguckt, was in Origins so vorkommt, ich meine, wir haben Elemente der 6. Generation drin, warum nicht Elemente der 3. reinnehmen? Aber ich
Ja.
glaube, das hätte das Ganze ein bisschen irgendwie verwirrend gemacht. Ich denke mal, die haben sich schon ein bisschen einfacher getan, die Fähigkeiten rauszulassen.
Genau, weil der Arena-Kampf gegen Rocco, der geht Auge um Auge, Zahn um Zahn aus, also knapp, weil Rot hatte sein Glumanda schon bereits im Kampf, es war ziemlich geschwächt, dann hat er halt auf Nidoran gewechselt und zum Schluss hat er sein Glumanda nochmal rausgeholt, um Onix platt zu machen. Nur dieses besagte Glumanda hat es nur geschafft, weil es früher angreifen konnte. Gäbe es da irgendwelche Fähigkeiten oder so, da hätte Glumanda keine Chancen gehabt.
Na, also in Glumandas Fall wäre es so gewesen, dass in dem Zustand Glumandas Feuerattacken mehr Schaden verursacht hätten, aber gegen den Onix. Pff, was hat ein Onix für eine Fähigkeit normalerweise? Robustheit.
Ja.
Hilft aber auch nichts, wenn es schon KP verloren hat, also
Wollte ich meinen, Glumanda wäre in dem Moment nicht stark genug gewesen, um alle KP von Onix auf einmal kaputt wegzusaugen.
Naja, es kommt halt immer darauf an, ich meine, ob die Fähigkeiten jetzt aktiviert werden oder nicht. Ich meine, wenn Onix schon KP verloren hat, greift der Robust dann auch nicht mehr.
Genau.
Ne? Deswegen, ob die Fähigkeiten jetzt drin sind oder nicht, macht bei den meisten Pokémon, glaube ich, keinen Unterschied. Oder
Nö.
zumindest bei den Kämpfen, die gezeigt werden, glaube ich nicht. Ich meine, die meisten Kämpfe passieren sowieso in irgendwelchen Videomontagen.
So sieht's aus. Denn man sieht zwar wirklich jetzt detailgetreu, wie Rot sein Pokémon bekommt, der erste Kampf gegen Blau und der Kampf gegen Rocco, Aber dann so Zwischensequenzen sind eigentlich nur immer so reingeschnitten, wo man so ganz kurz Ausschnitte aus irgendwelchen Kampfszenen sieht.
Ja, die vier Folgen sind halt immer so Highlights.
Genau. Genau. Und der Arena-Kampf war ja eigentlich dann auch schon das Ende von der ersten Folge.
Genau, wie gesagt, die sind an die 20 Minuten lang. Also so viel kann da auch gar nicht passieren. Das ist eine typische Anime-Folgenlänge. Ne? Und was dann zwischen der ersten und zweiten Folge passiert, das wird dann in Anfang der zweiten Folge mit so einer kleinen, wie gesagt, Videomontage gezeigt.
Genau, weil am Ende der Folge wird das Spiel nämlich gespeichert, so wie man das kennt. Was dieses Speichern, was du gerade gesucht hast, Schwammi,
Ja,
oder
genau,
damals
das,
gesucht
genau
hast,
das, genau das.
genau
Auch wunderschön
das.
mit dem Bildschirm und gefangenen Pokémon und allem, mit
Anzahl der Orden
genau, und Spielzeit.
und Spielzeit. Und wenn man sich die Folgen an ein Stück anguckt, dann fällt auf, okay, der Speicherstand bei der zweiten Folge, wo er wieder anfängt, ist nicht der Speicherstand, wo er in der ersten Folge aufgehört hat.
Ja, das ist irgendwie ein paar Spielstunden länger dann.
Richtig, und hat auch schon ein paar Pokémon mehr und ein paar Orden mehr. Und in dieser Zeit, was halt da passiert ist zwischen diesen beiden Speicherständen, wird halt in einem Videoschnitt, Zusammenschnitt dargestellt.
Genau.
Genau. Ja, in der zweiten Folge wurde das eigentlich so ziemlich heiß beliebteste Gerücht oder Diskussion in der Pokémon-Welt aufgegriffen, glaube ich. Das Thema Tragosso.
Was für ein Gerücht meinst du jetzt genau?
Wie sagt man das jetzt am besten? Also es ist auf jeden Fall die heiß diskutierteste Angelegenheit, sagen wir es mal so. Wegen Tragosso und Knogger und Kangama.
Ach, die Geschichte,
Die
okay.
Geschichte,
Ich habe jetzt irgendwie nachgedacht, wie hängt das mit dem Pokémon-Turm zusammen? Aber gut, das, pff,
ja.
okay, meinetwegen.
Ja, ist ein bisschen weit hergeholt, das stimmt. Nein, weil, wie Schwammi gerade schon angeschnitten hat, in der zweiten Folge geht es tatsächlich um den Pokémon-Turm in Lavandia.
Genau. Und da gibt es einige Unterschiede zu den Spielen, weil irgendwie schafft es Rot, an das Sylph-Scope zu kommen, ohne in die Spielhalle zu gehen.
So sieht's
Und
aus.
also irgendwie die Timeline passt irgendwie nicht mit den Spielen überein. Nämlich kriegt er das Sylph-Scope nämlich von Blau tatsächlich. Ob man es glauben will oder nicht, weil Blau hat die irgendwie einem Rocket abgeluchst.
Ja.
Und startet Rot dann damit aus, dass er hier seinen Weg durch den Pokémon-Turm finden kann. Und nicht irgendwie mit den Geistern sich von den Geistern rausgruseln lassen muss.
So sieht's aus. Denn die Geschichte mit dem verstorbenen Tragosso?
Nee, Knogger ist gestorben.
Knogger.
Tragosso lebt noch. Tragosso ist das
Genau.
kleine Pokémon in der Pokémon-Tagesstätte da in dem, wie heißt das Ding? Mr. Fujis Dings.
Pension.
Nee, nicht Pension, das ist halt.
Auffanglager für alleinige Pokémon.
Im Prinzip ist es ein Tierheim halt für Pokémon. Und
Genau.
man sieht auch wunderschöne Szenen, wie die sich die um die herrenlosen Pokémon da drin kümmern, über die im Stich gelassenen Pokémon.
Aber man sieht auch eine ziemlich traurige Szene.
Ja, das ist dann das arme Tragosso, das dann seine Mutter verloren hat und dann halt ja ziemlich feindselig ist am Anfang, ne?
Ja.
Gegenüber Rot.
Ja. Gut, ist klar, wenn man sich so überlegt, Menschen haben, also aus der Sicht eines Pokémon, ein Mensch hat meine Mutter umgebracht. Jetzt bin ich Menschen gegenüber erstmal ein bisschen distanziert.
Genau, also absolut nachvollziehbar und das ist auch wieder so ein Unterschied, dass in den Spielen nicht so hervorgehoben wird, nämlich diese Pokémon-Auffangstation. Das ist in Origins eine größere Geschichte und auch die ganze Tragosso-Geschichte ist eine größere Geschichte als in den Spielen. In den Spielen ist es halt, du gehst in den Pokémon-Turm, nachdem du in der Spielhalle warst, besänftigst den Geist von Tragossos Mutter, dann sagt Mr. Fuji: Daumen hoch, hast du gut gemacht, passt, ewige Jagdgründe und so. Und das war's. Und da ist nichts. Du kriegst die Pokéflöte und gut ist. Und in
Genau.
Origins kommen dir da teilweise wirklich die Tränen.
Ja, weil ich muss ehrlich gestehen, Pokémon gab es ja schon einige gruselige Szenen, auch einige dunkle Szenen, aber so detailgetreu das Sterben eines Pokémons darzustellen, ist schon ein wenig heftig. Ich glaube, Team Rocket tötet die Mutter von Dragosso mit einem Elektroschocker oder irgendwie sowas war das.
Ja, das klingt richtig.
Ja, genau. Also es ist sehr brutal, wenn man sich das zum eigentlichen Pokémon ein vergleicht.
Ja, also wie gesagt, Origins ist da wirklich einen Tacken härter als A, der Anime und B, die Spiele.
Genau.
In den Spielen wird es ja nur angedeutet und selbst da kann man schon.
Versucht man drumherum zu reden.
Selbst da, ja, ich sag, wie gesagt, ewige Jagdgründe. Wer zum Teufel sagt das?
Keiner.
Ja, seine Mutter ist konnte, die ist endlich in die ewigen Jagdgründe eingezogen. Das, super, toll. Der Geist hat Ruhe gefunden.
Was in diesem Fall so ist, Team Rocket hat Mr. Fuji entführt und haben sich oben in den Turm verbarrikadiert in Origins, was ja auch vom Spiel ja eigentlich schon abweicht.
Ja, im Sp es wurde zwar, es wird zwar immer gesagt, dass er entführt wurde, aber im Spiel ist er ja freiwillig oben drin.
Genau.
Eben wegen Knogger.
Und im Origins wurde er entführt.
Genau.
Und als sich Rot natürlich auf dem Weg dort hoch macht, hat er einige Hindernisse zu bewältigen.
Ja, aber es gibt keine Exorzisten im
Nein.
Pokémon-Turm, lustigerweise.
Nein.
Diese Riesenmenge an Exorzisten, die mit Nebulak und Alpollo um sich schmeißen, die man in den Spielen hat, die gibt es in Origins tatsächlich nicht. Die einzigen Menschen, denen er im Pokémon-Turm begegnet, sind Rocket Rüpel, Blau und Mr. Fuji.
Sonst ist der Turm ziemlich ausgestorben. Im wahrsten
No
Sinne.
pun intended, ja, genau. Sehr schön.
Ja, und Rot trifft dann halt auf den Geist von Tragossos Mama. Und dann, oder anders, erst sieht Blau ihn, Blau kriegt Panik und rennt davon.
Ja,
Dann
genau,
sieht Rot ihn
diese
und
wunderschöne Panikszene, die gefällt mir.
ja. Und dann sieht Rot den Geist und er denkt sich, nö, ich renne jetzt nicht weg. Und dadurch, dass er halt doch halt Tumult in dieser Etage auftauchen oder herrschen, kriegt das Team Rocket das mit und kommt natürlich die Etage entgegen. Und Blau fängt einen dieser Rocket-Rüpel ab, macht ihn kaputt, haut ihn um, schmeißt ihn in die Ecke und klaut das Hilfskorb. So war das doch, glaube ich, irgendwie.
Ja, irgendwie sowas.
Drückt Rot in die Hand, Rot sieht den Geist, kann den Geist besänftigen und dann wird Mr. Fuji freigelassen und von dem kriegt er die Pokéflöte und zwei blaue Steine.
Kurz das Einhaken von meiner Seite. Rot besänftigt Tragossos Mutter nicht selber, das macht Tragosso.
Stimmt, weil Tragosso ist ja in den Turm gefolgt, genau.
Genau, und das ist auch die Szene, wo ich geweint habe. Das,
Ja, das war
Da
wirklich herzhaft.
ist schon ziemlich berührend dann diese
Ja,
Tragosso-Knogger-Geschichte.
bestimmt.
Das ja, das ist dann so ein Unterschied. Und diese Steine, die sind neu. Die gibt es
Ja.
in den Originalen, in den Spielen gibt es die nicht. Das
Nee.
ist
Aber da kommen wir dann in Folge 4, was das für Steine sind.
ja, es ist. Ich würde mal sagen, dadurch, dass sie Ikes Paket, Professor Ikes Paket rausgenommen haben, haben sie die Steine dafür eingefügt.
Ja, stimmt.
Also kein spezieller Pokéball für Professor Eich, dafür zwei Steinchen für Rot.
Ja, aber da kommen wir dann in Folge 4 dazu.
Ja, genau.
Aber da sind wir aber jetzt auch schon am Ende mit Folge 2. Ich glaube, man sieht, ist es dann in der Folge 3 am Anfang, da gibt es ja dann auch wieder so einen Übergang, so einen Filmzusammenschnitt, oder ist es am Ende, wo er tatsächlich die Pokéflöte benutzt, wo man sieht, wie Relaxo dann böse wird.
Genau.
Das war, glaube ich, dann in Folge 3 am Anfang wieder in der Zusammenfassung. Ja, was gibt es denn jetzt Interessantes zu Folge 3 zu sagen?
Es wird ein sehr wichtiger Charakter eingeführt, nachdem die Episode auch benannt ist. Nämlich Giovanni, der ja in den Spielen so ziemlich der Hauptantagonist ist. Mit dem Rivalen irgendwo, also so ein bisschen ein Nebenantagonist, also halt der Chef von Team Rocket. Na, als Chef der bösen Organisation. Und ja, der Hauptkern der Folge beschränkt sich eben auf die Besetzung von der Sylph Company. No.
Oder ist es nicht sogar der Kampf in der achten Arena?
Ja, später am Anfang. Also wie gesagt, es geht um Giovanni.
Genau. Ja, stimmt, hast recht. Erst am Anfang der Folge, in der ersten Hälfte, kämpft er im Turm von der Sylph Corporation,
Ja,
glaube ich. Und dann halt im
wie gesagt,
Fortgang der
es
Folge, genau.
am Anfang
Genau.
ist es halt so, dass wir haben ja wieder Zusammenschnitt, da kommt Zafonia City und die Sylph Company und da trifft er halt zum ersten Mal auf Giovanni. Und im Unterschied zu den Spielen ist es so, dass in der Sylph Company, also in Origins, ist Giovanni der einzige Trainer, gegen den Rot in der Sylph Company kämpft, wohingegen in den Spielen die Sylph Company ja eigentlich so ziemlich das in Anführungsstrichen ein großes Hauptquartier der bösen Organisation ist es, was halt die Verstecke immer für die anderen Teams, das war die Silph Company, ich meine, 10 Etagen voller Rocket-Rüppel.
Ein
Klammer auf und
gefühltes,
Forschern, Klammer zu, das.
also ein gefühltes Fußballstadion voller Trainer, die besiegt werden wollen.
Was mich ja sehr gefreut hätte, wäre gewesen, wenn sie diesen komischen Forscher eingebaut hätten in Origins aus den Spielen, der sich beschwert, dass der Präsident ihn nach Tixi schicken wollte. Das, ich finde den Typen so lustig, so dieser blöde Präsident, das kriegt er dafür, dass der mich nach Tixi schicken will. Ich glaube, den Ort gibt es sogar, ist irgendwo in Sibirien.
Alle immer nach Sibirien,
Das
alles,
ist.
was man kann.
Wäre so cool gewesen, wenn sie den eingebaut hätten, aber.
Man kann halt doch nicht alles haben.
Nee, aber es ist halt so, dass Rot die Silph Company tatsächlich in Origins genauso rettet, wie es in den Spielen tut. Aber halt Giovanni der einzige Gegner ist, gegen den er kämpft. Ne? Und er kriegt sogar das Lapras geschenkt.
Stimmt, daran kann ich mich auch noch erinnern. Er kriegt tatsächlich auch noch das Lapras in der obersten Etage geschenkt. Stimmt, richtig.
Ich meine auch, der Kampf, der da läuft zwischen Rot und Giovanni, ist halt, liegt das Gebäude auseinander. Ja, und Giovanni haut dann im Endeffekt ab, und zwar mit einem Helikopter.
So
Der
sieht's aus.
entkommt mit einem verdammten Hubschrauber. Das hätte ich gerne mal in den Spielen gesehen.
Wollte ich gerade meinen, weil in den Spielen, da fliegt kein Gebäude durch die Gegend, da kommt kein Heli angeschwebt
Nee, der geht zum Aufzug und
und haut ab.
ja, oder ich
Genau.
weiß gar nicht, ob er überhaupt rausläuft, oder normalerweise ist es aber, gibt es ja immer einen Fade-Out, und beim Fade-In ist er dann weg.
Ja.
Also,
Ja gut, da muss man halt das auch wieder sagen, es ist ein Anime, da brauchst halt einen epischen Abgang, wenn du schon die Möglichkeit hast
Ja,
dazu.
vor allem nach so einem Kampf, der irgendwie eine ganze Etage eines Gebäudes auseinanderlegt. Das, ja.
Aber Rot hat den richtigen Riecher, er weiß, wo er hin muss, um Giovanni einen richtig fetten Hinterntritt zu verpassen.
Das ist richtig, genau, weil, wie du ja gerade eben auch schon gesagt hast, ist der 8. Arena-Kampf auch eine große Geschichte in dieser Folge. Ist auch so, dass dadurch, dass Rot ja schon diese ganzen Orden hat, tritt Giovanni dann auch mit seinen stärksten Pokémon an. Ja, um das, um diesen Trend so ein bisschen fortzusetzen, je mehr Orden, desto stärker sind die Pokémon, die die Arena-Leiter auswählen und so. Aber ich würde sagen, Rot macht das eigentlich ziemlich souverän. Ne? In der,
Ja.
also zumindest besser als gegen Rocco. Ich meine, wenn man jetzt mal die kleinen, die beiden Arena-Kämpfe vergleicht, die da so im Fokus stehen, also der einmal der erste, einmal der letzte, er schlägt sich schon viel besser.
Wo ich auch sagen muss, da haben sie auch wieder einen schönen Zug zur Realität gemacht, weil so wie ich am Eingang schon erzählt habe, du hast das erste Mal Pokémon in deinem Leben in der Hand und jetzt sollst du einen Arena-Leiter besiegen und hast keine Ahnung, was du machen sollst. Und im Laufe der Spielzeit, der vielen 50, 60, 80, 90 Stunden, die man da rein investiert, hat man halt auch irgendwann halt ein bisschen Ahnung. Und so läuft es bei Rot ja im Endeffekt auch.
Ja, ich finde, du hast, also von diesen ganzen Zahlen, die du jetzt genannt hast, würde ich sagen, die niedrigste ist so ziemlich das, was so bei Pokémon am ehesten rankommt. Weil 8 Orden schaffst du locker in 20 Stunden, wenn du jetzt nicht unbedingt, also wenn du weißt, was du tust.
Wollte ich meinen, aber dadurch, dass du ja in der Anfangszeit, wenn du das erste Mal Pokémon spielst, jetzt nicht unbedingt weißt, was du tust.
Dann kommst du mit, also 40 ist dann
Ja.
aber wirklich länger, glaube ich nicht, dass du brauchst.
Nee, das stimmt.
Ja. Ganz interessant ist auch die Geschichte, dass in Origins Rot den Erdorden gar nicht annehmen will. So nach dem Motto, nee, du bist böse, von dir will ich nix. Das ist dann auch im Endeffekt der Grund, warum Giovanni Team Rocket auflöst. So nach dem Motto, okay, wenn ich böse bin und du nimmst nichts von mir, dann bin ich jetzt halt nicht mehr böse, dann kannst du haben, okay? So funktioniert das dann irgendwie. Und
Das ist eine interessante Logik.
die Geschichte ist halt die, dass Giovanni irgendwie sich selbst in Rot erkennt. Wie
Ja.
er früher mal war, und deswegen handelt er so, wie er handelt. Ist eigentlich ziemlich tiefsinnig, das hast du in den Spielen auch nicht. Da ist einfach,
Zumindest in den
da haust
ersten
du,
Spielen nicht, nein.
da haust du sein Team kaputt, und dann ist es nur Scheiße verloren. Muss ich leider Team Rocket auflösen, warum auch immer. Ja, weil deine magischen Kreaturen meine magischen Kreaturen kaputt gemacht haben, muss ich jetzt mein Team auflösen. Das verlangt das Gesetz, ich habe keine Ahnung. Das
Ja,
ist genauso wie
ja.
diese Regel, dass wenn meine Tiere deine Tiere kaputt machen, dann musst du zur Seite gehen. Das verstehe ich auch nicht.
Ist auch eine sehr magische Regel in der Pokémon-Welt.
Ja, die andere Regel ist, ihr könnt nicht alle auf einmal auf mich losgehen, sondern ihr müsst schön einen nach dem anderen gegen mich kämpfen.
Nummer 10 hinten anstellen.
Genau. Ihr dürft nur Nummer 10, ich bin gleich da.
Nee, Da hast du wirklich, hat man wirklich Tiefgang, da erkennt man tatsächlich eine Logik, warum Giovanni das Team auflöst. Weil, wie gesagt, das hat man ja eigentlich auch erst in den neueren Spielen gehabt, wo es dann halt tiefgründig geworden ist.
Ja, wobei die Arena leider jetzt nicht unbedingt die wichtigsten
Nein.
Charaktere in den Spielen sind.
Nein.
Ich meine, das sind dann eher die ja, Hauptantagonisten. Die Arena-Leiter haben eigentlich spielen leider, was ich wirklich sehr, sehr schade finde, eine viel zu kleine Rolle. In einer fünften Generation ging's, aber ansonsten nicht so
Ja,
dolle.
die arme Arenaleiter fristen irgendwie seit Anfang an einfach das Daseins des Arenaleiters. Sitz in deiner Arena und warte, dass einer kommt.
Ja, es sind einfach billige Bosse, mehr ist es nicht. Die sind auch leider austauschbar, muss ich leider sagen. Vor allem jetzt in der sechsten Generation. Die sind halt, da macht keiner was. Ich meine, der einzige Arena, der was macht, ist Vasili. Jetzt
Und alle anderen?
in den Remakes. Und die anderen, welcher Arena, da macht schon groß was in den Spielen, ehrlich mal. Das
Ja,
ist, du hast in der
gut.
fünften Generation hast du halt Lilia und Lysandre, die was machen. Aber auch nicht sehr viel. Und ansonsten fällt mir, also spontan fällt mir ehrlich nichts ein.
Nee. Und Malfenfroh City, da neue Malfenfroh,
Ja,
Seewurge Malfenfroh, das ist zwar schön, aber
der Wald, der macht ja nichts. Der schickt ja dich
nö,
los.
richtig.
Der steht dann da und sagt, mach mal.
Arbeite mal für mich.
Ja, genau, also wie gesagt, die Arena-Leiter sind nicht wichtig. Leider. Deswegen finde ich das schön, dass die in den, vor allem Giovanni, der, Klammer auf, nicht nur Arena-Leiter ist, aber deswegen, ne? Ich finde es halt schön, dass wenn Arena-Leiter so ein bisschen, ja, mehr Charakter bekommen. Ne,
Charakter bekommen. Ja, doch, so kann
war
man
ja
das
mit
sagen.
Rocco, war ja mit Rocco am Anfang genauso. Ich meine, Rocco, der am Anfang rot beobachtet, war ja in den Spielen auch nicht so. In den Spielen ist Rocco ja auch nur Rocco, der irgendwie da steht und sagt, hier, an mir, hier kommst du nicht vorbei, dauert noch Lichtjahre und so.
Aber was Arena-Leiter sehr gut können, ist Geschenke überreichen. Fällt mir nämlich gerade noch ein. Man sieht tatsächlich in Origins, wie es auch in den Spielen üblich ist, dass du, wenn du deinen Orden bekommen hast, eine TM überreicht kriegst vom Arenaleiter.
Ja, genau.
Das sieht man tatsächlich. Ich glaube, es war Rückkehr oder so. Rocco überreicht, glaube ich, TM Rückkehr
Nee,
oder
Geduld.
nee?
Rückkehr
Ja,
gab es damals noch
stimmt.
nicht.
Geduld. Geduld war es so
Ich kann dir sogar die Nummer sagen. 34.
rum. Fotografisches Gedächtnis.
Nee, ich habe das Spiel einfach nur zu oft gespielt.
Das kann es
Ich
natürlich auch
kann dir
sein.
sagen, welche Arena-Leiter dir welche TM gibt. Von Giovanni kriegst du zum Beispiel Geofissur. Aber wir schweifen ab. Es gibt ja noch eine vierte
Ja.
Folge.
Ja, stimmt. Aber auf der vierten Folge, da musst du mir jetzt ein bisschen auf die Sprünge helfen. Also ich weiß, zum Ende hin geht es um Mute und diese mysteriösen Steine. Aber davor war, glaube ich, auch noch ein bisschen was.
Ja, es geht halt auch noch darum, dass Rot seinen Pokédex vervollständigen muss. Deswegen sieht man ihn schön fleißig Pokémon fangen. Seinen Champion-Titel erringen und so weiter.
Tatsache, wo er dann halt in der Pokéliga wieder auf seinen Rivalen Blau
Ist
trifft.
halt leider wieder eine Montage. Das finde ich auch. Die Top 4 könnten auch mehr machen als nur Top 4 sein.
Ja, aber das ist leider nur ein kurzer Zusammenschnitt.
Ja, auch der Kampf gegen Blau dann zum Schluss ist ja nicht unbedingt der Fokus dieser Folge. Könnte ein bisschen länger dauern, aber es gibt ja noch mehr in dieser Folge, was Rot zu meistern hat.
Richtig.
Nämlich das Einzige, was sich in den Spielen ändert, nachdem man Champ geworden ist, ist, dass sich die Azuria-Höhle öffnet. Und wie wir sicher alle wissen, gibt es in der Azuria-Höhle ein ganz wichtiges Pokémon. Das ist nämlich die Nummer 150.
Mewtwo.
Richtig. Sache ist die, was in den Spielen auch nicht passiert, aber in Origins dafür, ist, dass Blau, obwohl er ja kein Champ mehr ist, aber trotzdem irgendwie in die Azuria-Höhle darf, keine Ahnung warum, Blau wird tatsächlich verletzt. Ja, da gibt es auch so einen schönen Comic, wo man dann die Szenen sieht, wo dann Blau hier einbandagiert in seinem Bett liegt. Dann siehst du Rot, fragt, was ist passiert, und Eich meint dann einfach, ja, er hat versucht, sein Fahrrad innerhalb eines Hauses zu benutzen. Dann siehst du mal, was passiert, weil Eich hat immer gesagt, das ist weder der Ort noch die rechte Zeit dafür. Fand ich auch ganz lustig. Aber ja, Blau wurde tatsächlich in der Azuria-Höhle verletzt. Das sieht man in den Spielen auch nicht. Ich meine, von Blau sieht man nach den Top 4 wirklich nicht mehr viel.
Aber in Origins sieht man es tatsächlich, dass er noch interagiert, dass er noch bewusst da ist. dass Rot und Blau sogar tatsächlich zum Ende hin sogar zusammenarbeiten.
Beziehungsweise sich Blau sogar um Rot sorgt, also sagt hier Rot, ich gehe da hin und guck mal, und Blau sagt, nee, 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 zu gefährlich, zu starke Pokémon und so. Deswegen.
Genau. Also macht sich Rot auf den Weg in die Azuria-Höhle, um herauszufinden, was los ist.
Ja, genau, und als Reaktion auf den schwer verletzten Blau sagt Rot, okay, ich gehe mal gucken.
Genau.
Mutig, mutig.
Mutig, mutig. Wo man allerdings auch schon dazu sagen muss, man sieht ja auch in dem Fortgang dieser vier Folgen, dass halt sein Glumanda irgendwann zu Glutexo wird. Und mittlerweile hat er ein starkes Glurak.
Ja, das hat er schon in Folge 3. Also,
Ja, weil wir es vergessen hatten zu erzählen. Und jetzt ist so dieser Punkt, jetzt kommen diese magischen beiden Steine ins Rennen. So, und jetzt überlegen wir mal ganz scharf. Er hat ein Glurak und er hat zwei magische Steine bei sich. Wie könnte das in Verbindung stehen?
ihr habt jetzt 5 Sekunden. Die Zeit läuft ab jetzt.
1, 2, 3, 4, 5.
21, 22, 23, 24, 25. Bing! Wenn ihr gesagt habt Megasteine, dann habt ihr richtig geraten.
So sieht es aus. Ja, im Kampf dann gegen Mewtwo, wenn er sich dann der liebe Rot durch die Azuria-Höhle gearbeitet hat, und sein Glurak kurz davor ist, nicht mehr zu können, dass Mewtwo das Glurak schon fast fertig gemacht
Ich
hat.
meine, sie sind kurz vorm Ertrinken, als Glurak die Mega-Entwicklung vollzieht.
Richtig. Also, nachdem ja Azuria-Höhle am Wasser ist, liegt Glurak im Wasser oder ist am Absaufen. So krass das jetzt auch klingt. Und dann schmeißt Rot halt einfach die Steine ins Wasser. Oder fangen die an zu leuchten oder wie war das?
Es passiert von selbst, glaube ich.
Genau. Und Glurak entwickelt sich dann zu Mega Glurak X oder Y war das?
Ich glaube, es war Y.
Das Schwarze auf jeden Fall.
Dann war es X.
Dann war es
Dann
X.
war es X. Ich
Also
habe
es
es
wird
nicht mehr
das
im Kopf, aber
schwarze Glurak.
das Schwarze, wenn es der Schwarze, das wusste ich jetzt nicht mehr. Wenn es der Schwarze war, dann ist es X. Ja.
Nee, dann entwickelt sich zu X. Und oh Wunder, Glurak taucht auf dem Wasser wieder auf, haut Mewtwo eine links, haut Mewtwo eine rechts, rot, pardon, schmeißt Pokéball und schwupp ist Mewtwo gefangen.
Ja, das klingt jetzt irgendwie schneller, als es dann im Endeffekt passiert. Es ist eine ziemlich mitreißende Szene, muss man wirklich sagen. Also,
Nimmt ja auch den größten Teil der Folge ein.
so ziemlich, ja. Also, ich würde sagen, das letzte Drittel.
Ja, doch.
Mewtwo, also Rot ist halt am Anfang stark unterlegen gegen Mewtwo. Das sieht man mal. Da wird die Macht der Mega-Entwicklung wirklich sehr stark glorifiziert in der Szene. Und das bringt uns zu dem größten Unterschied, den wir haben. Zu den Gameboy-Spielen, nämlich die Präsenz der Mega-Entwicklung in Pokémon Origins.
So sieht's
Ja, dadurch,
aus.
dass Origins halt zur 6. Generation erschienen ist, ist klar, dass man die Mega-Entwicklung irgendwie einbauen möchte. Ist auch nur logisch. Und kann man ja machen, sicher. Wenn es ein neues Element, kann man auch mal Werbung dafür machen, ne? Es hat sicherlich, ja, zur Spannung beigetragen, ja gut, kann man eigentlich sagen. Ich meine, wie es halt immer so ist im Anime, ja, man wird halt. Man kann es ein bisschen mit Dragon Ball vergleichen, so nach dem Motto, man ist immer kurz vorm Sterben, mehr oder weniger. Und
Kurz vorm
dann
Verlieren.
passiert irgendwie dann Super Saiyajin. Ne?
Genau.
Im Grunde genommen. Also was anderes war es nicht. Das,
Und
äh.
im Endeffekt ist es gegen den Kampf gegen Mewtwo genauso. Glurak ist kurz davor, dass seine Flamme ausgeht, um es Pokémon diplomatisch zu erzählen.
Ja, es ist kurz vorm besiegt werden.
Genau. Und dann, wow, Mega-Entwicklung und Glurak brennt. Oder die Höhle brennt oder Mewtwo brennt. Das kann man sich jetzt aussuchen.
Ja, genau, also typische Super Saiyajin-Methode. Das ist halt
Genau.
diese letzte Sekunde Rettung, wie man sie halt kennt. Na, ist zwar ein bisschen kitschig vielleicht, aber gut.
Gehört irgendwie zu Animes dazu, nicht wahr?
Ist ein bewährtes Element, kann man es, glaube ich, nennen. Also es ist auf jeden Fall viel, viel spannender, als wie in den Spiegeln Mewtwo einfach mit dem Meisterball zu fangen.
Ja, es war eigentlich immer die einfachste Methode, aber
Ja, ich habe immer
so
meist,
wurde es
hab meist aber
verstanden.
doch immer aufgehoben.
Ich weiß nicht, ob sich die Leute noch daran erinnern können. Mein allererster Meisterball, den ich jemals hatte, damals in der Blau 1998, habe ich für einen Ratzfratz benutzt, weil ich nicht wusste, wofür man einen Meisterball benutzt.
Ich kann mich erinnern, ich habe meinen ewig im PC vergammeln lassen. Ich hatte den irgendwann mal im PC abgelegt und nie wieder rausgenommen.
Und da liegt er gut.
Ja, und hatte dann irgendwann im Laufe von, ich glaube, 2 oder 3 Jahre, was ich gebraucht habe, um die gelbe irgendwie durchzuspielen, mit allen Pokémon wohlgemerkt. Ich habe wirklich mein Pokédex vervollständigt über 3 Jahre, glaube ich, habe ich gebraucht. Ja, finde erstmal Freunde, mit denen du tauschen kannst. Ich habe nicht jedes Spiel bekommen damals. Bin auf dem Land groß geworden, da kennst du nicht so viele, die zufällig rot oder blau haben.
Wem erzählst du das? Das geht mir genauso.
Das, das. Ja, und B, ich habe mit Meisterball, nee. Ich habe auch ewig lange gebraucht, bis ich meinen Weg durch die Azuria-Höhle gemacht habe. Das ist auch so ein Ding. Das sieht in Origins immer so leicht aus, wie sie sich wieder den Weg da. Na, das kriegst du eine Videosequenz, die zusammengeschnitten ist, den Weg durch den Mondberg, und selber brauchst du vielleicht am Anfang 2 Stunden, um da durchzukommen. Oder genau. Felstunnel, wenn du keinen Blitz hast.
Ja, und hier ist es eine Sache von 2 bis 3 Sekunden.
So ziemlich.
War so wie: Moses schreitet ans Meer und teilt das Wasser.
So ziemlich.
Ja. Ja, zurück zu Rot, und er hat das Mewtwo gefangen. Man muss dazu sagen, als Blau verwundet worden ist in der Azuria-Höhle, ist auch sein Pokédex kaputt gegangen. Und bei dem Pokédex bei Origins ist es so, du hast tatsächlich erst die Information oder den Eintrag zum Pokémon, wenn du ihn gefangen, dass es gefangen hast. Also es ist jetzt nicht so, wie im Anime dargestellt wird, du klappst deinen Pokédex auf und der Pokédex erzählt dir alles über dieses Pokémon.
Was viel logischer ist allerdings.
Richtig. Nein, du musst tatsächlich so wie im Spiel das Pokémon erst fangen, damit du den vollständigen Eintrag hast.
Genau. Also ich habe sich für die zwar mehr an die Spiele angelehntere Methode entschieden, aber dafür für die unlogischere.
Leider.
Hat auch seinen Charme.
Ja. Ich verstehe es bis heute noch nicht, warum du während dem Kampf den Pokédex nicht aufrufen kannst, dich zu informieren, aber gut, lassen wir das mal sein. Wie gesagt, Blau, als er verwundet worden ist, ist sein Pokédex kaputt gegangen. Und Rot hatte zu diesem Zeitpunkt 149 Pokémon schon im Pokédex, also sprich auch Arctos, Zapdos und Lavados. Mhm. Und Blau war ihm dicht auf den Fersen und wollte jetzt halt die Nummer 150 haben. Und jetzt ist sein Pokédex halt kaputt. Und nun hat Rot halt die Nummer 150. Und er sagt auch, glaube ich, zu Blau, wenn ich mich erinnere, ich werde für dich die 150 fangen. Mhm. Weil Professor Eich zu dem Zeitpunkt vermutet hat, es könnte ein 150. Pokémon geben, aber so sicher ist er sich nicht.
Ja, und ich glaube, also wenn man es nicht wirklich in dem zeitlichen Rahmen sehen würde, er hat sich schon ein bisschen sehr verschätzt, oder? Ich meine, von 149 auf 721.
Ja, ist so ganz leicht am Ziel vorbei.
Ja, also er spricht halt im Sinne von Rot-Blau-Gelb, ne, von der ersten Generation. Deswegen ist es ja verschuldbar, dass er sagt, okay, 149 und nicht 721, weil ich glaube, dann hätte Origins, glaube ich, ein bisschen auch bis Tacken länger gedauert.
Ja.
Wenn er noch jede andere Region abklappern hätte müssen und jede.
Auch jeweils in 4 Folgen. Also
die restlichen knapp 600.
Ja, doch. Doch. Aber man muss dazu sagen, in diesen knappen nur 4 Folgen vertauchen verdammt viele verschiedene Pokémon auf. Und es tauchen auch verdammt viele unterschiedliche Personen auf, habe ich festgestellt.
Ja, von denen man aber auch nicht sehr viel sieht.
Nein. Nur mal so einen kurzen Schatten oder so.
Ja, es ist wirklich schade, weil man sieht wirklich die Personen mal, die Rainer Leute, die Trophäe, man sieht die in diesem wunderschönen Zeichenstil, wunderschön animiert und so weiter, aber sie machen nichts. Ich finde das so schade.
Ja, nur Randerscheinungen.
Ich finde es wirklich so schade, dass Origins so kurz ist. Für das, was es ist, ist es richtig, richtig genial, aber es ist leider zu kurz.
Zu kurz.
Man hätte eventuell eine eigene Staffel für ein Anime daraus machen können. So ein Spin-off-Anime hätte man machen können. Ich meine, ja. So gesehen ist es ein Spin-off, aber einen ganzen Anime, ne? Also nach dem Motto, wir machen jetzt mal 40 Folgen.
Genau.
Ne? Ich meine, wenn du ein Let's Play anguckst, hast du halt auch 40 Folgen, deswegen so um den Dreh.
Ja. Nur es ist halt einfach so, man hat einfach das Gefühl, dass es so ein Stück weit wie ein Kinofilm ist. Weil wenn man die Zeit zusammenrechnet, kommt es auf 90 Minuten, hat in etwa die Länge eines Kinofilms.
Ja, genau. Das ist auch wirklich auch der Grund, warum ich sage, Spin-off und so weiter, man kann es irgendwie wie ein Spin-off-Film behandeln.
Genau.
Ja, nicht irgendwie
wie ein vierteiliger Film.
Wie eine Serie, sondern wenn man die Dinger zusammenschneidet, dann.
Das ist im Endeffekt ein Film.
Dann hast du einen Feature-Film. Das ist. Aber ich, wenn, was ich mir wirklich wünschen würde, was auch ziemlich cool wäre, wenn sie das machen würden, was ich aber nicht glaube, weil es zu viel Aufwand ist für das, was es ist, aber wenn sie sowas wie Origins wirklich für jede Pokémon-Spiele-Generation machen würden.
Das hätte schon was.
Wenn sie es halt als nächstes irgendwie die Events von Gold und Silber in einem Anime, in so einem Spin-off-Filmchen Was weiß ich, 4, 5 Teile à 20 Minuten machen.
Ja, aber ich rechne gerade hoch, 6 Generationen sowie 4 Teilen, 24 Folgen, wäre schon eigentlich fast eine Staffel.
Also, wenn ich wirklich, wenn ich einen Wunsch frei hätte, was das angeht, ich würde wirklich sagen, macht eine Spin-off-Serie draus, erzählt irgendwie die Geschichte von den Spielen nach. Es ist viel, viel besser als der Pokémon. Also, es wäre viel, also ich fände es viel, viel besser, muss ich ja sagen. Ich kann ja nicht objektiv irgendwas behaupten. Ich fände es viel, viel besser als den Anime an sich, wobei der Anime auch seinen Charme hat, aber das ist was anderes. Weil man einfach Elemente wiedererkennt. Weil man sagt, ah, oh, das kenne ich doch aus dem Spiel. Oh, ist das cool. Oh,
Ja,
das ist ja wie
der
im Spiel.
wieder,
Man kann so,
ja,
so
der
Fangirlsen-mäßig
Wiedererkennungswert.
oder die Musik halt auch, ne?
Das
Das
stimmt.
ist halt wirklich so eine Geschichte, wo man sieht, diesen Wiedererkennungswert aus den Spielen. Wer die Spiele kennt und dann das Ganze da wieder repräsentiert sieht in einem anderen Gewand, das hat schon irgendwie was Tolles.
Da erinnert sich man dann auch so gerne selber an seine eigenen Spielstunden zurück. Oh ja, überweist du noch damals und ich habe so viel gespielt und es hat so lange gedauert, bis ich den Pokédex vollständig hatte und ja. Aber muss man halt doch sagen, im Endeffekt, es basiert ja eigentlich alles auf dem Spiel. Und anfangs hieß es ja eigentlich, dass der Anime ja auch auf dem Spiel basieren soll. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, der Anime hat mit dem Spiel ja nichts zu tun, so wie wir es ja schon eingangs gesagt hatten.
Ja, das meiste, was der Anime jemals mit dem Spiel zu tun hat, war das Vorkommen von Team Rocket in Gelb. Also Jesse und James meine ich jetzt.
Und das war es auch so
Und das
ziemlich.
war's, weil sonst hast du da wirklich keine Übereinstimmungen.
Nein.
Ich meine, bis auf halt ein paar Charakternamen, aber. Ne?
Ja, aber das fängt ja schon mit dem Hauptprotagonisten an. Im Spiel heißt er Rot, im Anime heißt er Ash. Da fängt es ja schon an.
Der Typ heißt Satoshi. Er
Ja,
heißt nicht Ash.
japanisch.
Ganzen zweiten Film umgeschrieben, nur damit es auf den Namen passt. Ist so.
Ja. Boy, genau. Ja, und ich würde sagen, gehen wir auch langsam zum Abschluss. Wir hatten es ja gerade schon gesagt, Professor Eich hat gemeint, es gibt nur 149 Pokémon und man vermutet, es könnte ein 150. geben.
Vielleicht wurde man,
Vielleicht.
also bis
Ja.
Blau von diesem Pokémon verprügelt wurde, wusste man es nicht.
Genau. Und als dann Rot mit groß geschwollener Brust zurückkam, um Professor Eich und Blau von seinem Erlebnis in der Azuria-Höhle zu berichten, um das 150. Pokémon vorzustellen, schwebt auf einmal im Hintergrund durch das Fenster das 151. Pokémon.
Dam, dam, da.
Von wegen, es gibt nur 149.
Tja. Man war sich nie so unsicher über die Pokémon-Zahlen.
Ja. Aber man muss dazu sagen, Origins, man erfährt auch einige Geschichten über Pokémon, Dinge, die, oder anders, Geschichten, die in der Pokémon-Geschichte erzählt worden sind, finden teilweise in Origins ein Ende. Zum Beispiel halt das, diese Logik halt mit den Arena-Orden.
Ja, ich war jetzt ein bisschen verwirrt ob deiner Formulierung, aber ja, genau, das ist halt so eine schöne Sache, dass Origins da so ein bisschen aufklärt.
Das war das, was ich sagen wollte. Danke.
Ne? Ja. Die Funktionsweise der Pokémon-Welt. Ist ganz nett.
Ist auf dem Fall, man sollte sich es angucken, wenn man es nicht gesehen hat. Und wenn man Rot und Blau, beziehungsweise Feuerrot und Blattgrün gespielt hat, wird man sehr viele Elemente wiedererkennen.
Ja, genau. Das auf jeden Fall. Und es lohnt sich wirklich, das anzugucken. Wer es noch nicht gemacht hat in den. Wann kam es raus? Ist schon eine Ecke her.
Deutschland, Erstausstrahlung November 2013.
Das werden demnächst. Oh, guck mal, wenn wir den Cast nicht auf dieses Mal verschoben hätten, hätte das sogar zum zweijährigen
Zu
Jubiläum.
zweijährigen
Wäre
gepasst,
es sogar zum
stimmt.
2-jährigen Jubiläum. Okay, das war nicht gewollt, aber gut.
Timing.
Ja, wenn wir es nicht geschoben hätten, wäre es irgendwann Ende November erschienen. Aber ja. Also wenn man die Erstausstrahlung in Japan anguckt, 2. Oktober, dann passt das schon eher. Wer es in diesen 2 Jahren nicht geschafft hat, sich das anzugucken, der sollte das wirklich nachholen.
Ist auf jeden Fall sehr interessant und wenn man es nicht gesehen hat, man verpasst was.
Genau.
So, aber ich würde sagen, wir machen jetzt Schluss.
Das ist eine sehr gute Idee, weil meine Stimme wird langsam richtig. Man merkt es vielleicht schon ein bisschen. Ich
Hast du
bin.
ein Reibeisen gegessen?
Ich bin.
Glurak rennt!
Das ist auch so ein Ding, das haben wir gar nicht angesprochen, dass die Pokémon nicht gar nicht ihren Namen sagen, sondern Geräusche machen, aber gut. Nebensache.
Gut, ja.
Das ist. Wobei, das vielleicht noch, weil ich das ganz lustig finde. Die Pokémon sagen zwar nicht ihren Namen und machen nur Geräusche, aber diese Geräusche wurden trotzdem synchronisiert. Das ist ganz lustig, weil die Geräusche, die wir hören, sind nicht die, die in der japanischen Version zu hören sind. Die haben sie extra mal synchronisiert. Aber ja, gut, das.
Das stell ich mir gerade so irgendwie vor, versuche ein japanisches Geräusch mit Worten ins Deutsche zu übersetzen.
Ja, machst du ja nicht. Das ist ja nur Gebrülle und irgendwie Gefauche und sowas. Aber
Ja, aber nein.
das haben die halt auch synchronisiert. Deswegen ist es eine ganz lustige Geschichte eigentlich. Ich weiß gar nicht, warum die das gemacht haben. Aber gut, ja, wie gesagt, die Synchro ist gut, Origins ist gut und alles andere wäre sowieso ein Schuss in den Ofen.